dieser Folge möchte ich durch die baptistischen Grundelemente gehen, also das, was so die Prinzipien sind, nach denen unsere Gemeinde funktioniert. Und eines dieser Prinzipien ist, dass wir die Bibel als Gottes Wort verstehen. Also das hat mich dann wiederum geleitet, diesen Text zu nehmen, Apostelgeschichte 17, Abvers 11. In Beröa waren die Juden aufgeschlossener als in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Viele von ihnen kamen zum Glauben. Darunter waren nicht wenige einflussreiche Griechen, vor allem Frauen, aber auch Männer. Paulus hatte in Thessalonich gepredigt. Diese zwei Verse handeln von Beröa, aber vorher hatte Paulus in Thessalonich gepredigt, in der dortigen Synagoge. An drei Sabbaten sprach er mit den Versammelten über die Heilige Schrift. Er legte sie aus und zeigte so, der Christus musste leiden und danach von den Toten auferstehen. Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Christus. Das ist aus den Versen, ja, aus demselben Kapitel, die Verse 2 und 3. Paulus hat in der Synagoge über den Christus gesprochen, also über den Gesalbten Gottes. Im Alten Testament wird der Ausdruck Gesalbter für einen König Israels verwendet oder für einen Priester oder für einen Propheten. Während der 400 Jahre, die zwischen dem Alten und dem Neuen Testament vergangen sind, hat sich der Ausdruck Gesalbter gewandelt und nun steht er generell für den Bevollmächtigten Gottes, der aber erst noch erwartet wurde. Das hebräische Wort für den Gesalbten lautet Maschiach, was dann im griechischen Text des Neuen Testamentes mit Messias wiedergegeben wurde. Und das eigentliche griechische Wort für einen Gesalbten lautet aber Christos. Und daraus wurde unser deutsches Wort Christus. Also was man sich merken kann, wenn wir von Jesus Christus sprechen, dann ist das nicht irgendwie Vorname und Nachname oder Familienname oder sowas, sondern es ist ein Titel. Christus heißt der Gesalbte. Und wenn wir also von Jesus sprechen, können wir immer überlegen, ob es gerade vom Sinn her passt, Christus auch noch dazu zu sagen oder ob wir jetzt nur vom irdischen Jesus sprechen, von Jesus, der in Bethlehem geboren ist, denn da kommt es ja dann in der Weihnachtsgeschichte, er ist der Christus, das ist eben das Besondere dann. Es ist nicht einfach, Jesus hat es viele gegeben, die diesen Vornamen hatten, aber Christus ist dann eben nur einer. Wenn Paulus also in der Synagoge über den Christus gesprochen hat, dann hat er über die Erwartung der Juden gesprochen, dass Gott seinen Bevollmächtigten senden wird. Und anschließend hat Paulus Jesus vorgestellt und dann hat Paulus nachgewiesen, dass Jesus alles erfüllt, was im Alten Testament über den Gesalbten gesagt wird. Und die Schlussfolgerung, die wäre dann also, Jesus ist der Christus. Wir finden im Lukas-Evangelium ein ähnliches Gespräch. Der auferstandene Jesus Christus begegnet dort zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Die beiden Jünger haben alle Hoffnung verloren, weil Jesus getötet wurde. Daraufhin erklärt Jesus den beiden Jüngern anhand der Schrift, dass alles so geschehen musste. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Lukas 24. Paulus macht im Thessalonich im Grunde genommen dasselbe. 3 Wochen lang weist Paulus anhand der Schriften des Alten Bundes nach, dass der von den Juden erwartete Christus den Tod erleiden und danach von den Toten auferstehen würde. Dann ist es Jesus genauso ergangen. Jesus wurde hingerichtet und ist danach wieder von den Toten auferstanden. Was Paulus den Thessalonichern sagen will, ist: Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Christus. Viele Menschen in Thessalonich ließen sich von Paulus überzeugen, aber es gab einige Menschen, die sich nicht auf das Studium der Schriften einlassen wollten. Diese Menschen organisierten einen Mob und richteten so viel Chaos an, dass Paulus und sein Reisebegleiter Silas weiterzogen nach Beröa. Auch in Beröa redete Paulus in der Synagoge. Und er sagte dort im Grunde dasselbe wie in Thessalonich, aber in Beröa reagierten die Juden anders. Sie überprüften das, was Paulus sagte, anhand ihrer heiligen Schriften, die unserem Alten Testament entsprechen. Und nachdem sie geprüft hatten, was Paulus sagte, kamen viele von den Leuten aus der Synagoge zum Glauben an Jesus Christus. Welche Schriften haben die Menschen in Beröa gelesen? Es handelt sich um die Schriften, welche in unseren Bibeln im Alten Testament, sich im Alten Testament befinden. Also ungefähr dieses Paket hier. Immer wenn im Neuen Testament von den Schriften die Rede ist, das Wort Graphe kommt etwa 50 Mal vor im Neuen Testament, sind damit Bücher und Schriftstellen des Alten Testaments gemeint. Und die Leute damals haben natürlich nicht Altes Testament gesagt, weil das ja ihr einziges Buch war. Und wir unterscheiden heute und sagen Altes und Neues. Und der Titel Altes Testament ist problematisch, weil er so ein bisschen anklingen lässt, es sei überholt. Aber es ist eigentlich mehr gemeint, es ist unsere Grundlage. Das war schon da. Und dann kam der Glaube an Jesus Christus. An vielen Stellen im Alten Testament kündigt Gott an, dass jemand kommen wird, um das Böse zu besiegen. Die erste solche Verheißung finden wir bereits im 3. Kapitel unserer Bibel, als Gott zur Schlange sagt: Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Genesis 3, Vers 15. Und weil das zum ersten Mal, also die erste Verheißung ist, die wir in unserer Bibel finden, hat diese Textstelle auch den Namen das Proto-Evangelium. Also wie wir es von Prototyp her kennen, dieses Proto, damit fängt es an. Ein Nachkomme Evas wird der Schlange den Kopf zertreten und dieser Nachkomme Evas wird aber dabei verletzt werden. Heute deuten wir diesen Vers auf Jesus hin. Jesus hat das Böse besiegt und diesen Sieg hat Jesus mit dem Leben bezahlt. Aber am Ende hat Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt. So gibt es in der Schrift viele Hinweise auf Jesus Christus. Manche dieser Hinweise sind deutlich zu erkennen, deutlich zu sehen und andere Hinweise sind weniger deutlich. So zeigt Gott in seiner Geschichte mit Noah, dass Gott die Menschheit durch einen Menschen retten kann. Möglich wird dies, weil dieser Mensch Gott gehorcht. Ich denke, wenn ich das jetzt so sage, dann sagt ihr hinterher, ja, eigentlich doch ein deutlicher Hinweis, aber man muss praktisch diesen Gedanken erstmal denken. In Beröa haben sich die Menschen mit den Schriften beschäftigt. Sie haben die Predigt des Paulus anhand der Schriften geprüft und angenommen. Leider hielt dieser Friede nicht lange. Die Unruhestifter aus Thessalonich kamen auch nach Beröa. Am Ende musste Paulus abreisen, damit die Stadt wieder zur Ruhe kam. Doch das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, war damit in Beröa angekommen. Menschen hatten die gute Nachricht geprüft und glaubten nun an Jesus Christus. Und diese Menschen lasen auch weiterhin die jüdische Bibel, unser Altes Testament, aber sie lasen diese Schriften nun auf Christus hin. Sie entdeckten, wie Gott unaufhörlich daran arbeitet, seine Ehre in dieser Welt wiederherzustellen. Unsere Gemeinde hier in Regensburg ist ja eine Baptistengemeinde. Die Baptisten sind an einigen grundlegenden Prinzipien zu erkennen. Eines dieser Prinzipien besteht darin, die Bibel als Gottes Wort aufzufassen. Daher soll die Bibel die alleinige Regel und Richtschnur für unseren Glauben und für unser Leben sein. Die Menschen in Beröa, die alles erst einmal anhand der Schriften geprüft haben, sind uns von daher sympathisch. Nun können wir leicht sagen, dass wir die Bibel als Regel und Richtschnur für unseren Glauben und unser Leben betrachten. Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus? Was bedeutet die Tatsache, dass die Bibel uns Weisung und Richtung gibt für unseren Alltag? Wenn wir von der Bibel sprechen, dann meinen wir damit eine Bibliothek von 66 Büchern, von denen 39 zum Alten Testament und 27 zum Neuen Testament gehören. Damit diese Bücher unsere Richtschnur sein können, müssen wir sie auch lesen und studieren. Dies wird nur dann funktionieren, wenn wir uns in unserem Alltag Zeit für die Bibel nehmen. Die Bibel ist Gottes Wort an uns. Durch die Bibel lernen wir Gottes große Geschichte mit dieser Welt kennen. Wir lernen Gott selbst kennen. Wir verstehen, was Gott wichtig ist. Wir lernen, wie Gott mit einzelnen Menschen gearbeitet hat oder mit Familien und Völkern. All das lebt davon, dass wir dieses Buch in die Hand nehmen, es lesen und darin forschen. Was dürfen wir erwarten, wenn wir die Bibel studieren? Wie kann die Bibel für uns zur Richtschnur werden? Durch die Bibel lernen wir Gott kennen. Und zwar direkt, ohne Interpretation von anderen. Weil wir können uns selbst, wenn ich jetzt sage, ein Bild von Gott machen, dann, ja, Gott möchte ja nicht, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Und da, denke ich, liegt auch so ein bisschen der Haken, dass wir im Laufe unseres Lebens in der Gemeinde einfach Dinge hören und dann für uns so ein Raster aufbauen von Prinzipien und denken, so ist Gott. Und dann haben wir so unser Ordnungssystem und Gott ist da irgendwo drin. Und meine Frage, haben wir uns dann nicht praktisch ein Bild von Gott gemacht? Aber indem wir regelmäßig, vielleicht sogar täglich in der Bibel lesen, lernen wir Gott anders kennen, unmittelbarer kennen, bezogen auf unsere Situation, das, was uns gerade Bauchschmerzen macht, dann schlagen wir die Bibel auf und wir bekommen eine Antwort. Wir sind mehr mit Gott im Dialog. Wir erkennen, worauf es Gott ankommt. Die Werte, nach denen wir unser Leben ausrichten, verändern sich nach und nach. Wir entdecken, dass Gottes Wort lebendig ist, es spricht uns an, es löst etwas in uns aus. Unser eigenes Leben wird mehr und mehr Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Von ihrem eigenen Verständnis her möchten die Schriften unser täglicher Begleiter sein. Darauf weisen sie immer wieder hin. Als Josua die große Aufgabe als Leiter des Volkes Israel übernimmt, sagt Gott zu ihm, hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten, wie es darin geschrieben steht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Josua 1, Vers 8. Und ähnliche Hinweise finden wir auch an vielen anderen Stellen. Und als Beispiel habe ich einige dieser Stellen aufgeschrieben. Die Bibel ist weniger dafür geeignet, eine ganz bestimmte Frage zu beantworten, womöglich sogar unter Zeitdruck. Die Bibel ist kein Nachschlagewerk. Auch wenn die Bibel zu manchen Themen klare Aussagen macht, müssen wir doch immer die Bibel in ihrer Gesamtheit berücksichtigen. Vieles von dem, was Gott uns vermitteln will, liegt in Form von Geschichten vor. Diese Erzählungen sind teilweise überraschend komplex. Eine schnelle Einordnung der Handlungen in Gut und Böse ist nicht immer möglich. Stellvertretend für diesen Bereich möchte ich zitieren, was Josef seinen Brüdern mitgibt. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit ist, ein großes Volk am Leben erhalten. Genesis 50, Vers 20. Und zur Erinnerung, die Brüder hatten Josef ja in die Sklaverei verkauft. Das ist das, wo Josef sagt, ihr hattet Böses für mich geplant. Und dann am Ende ist Josef ja sozusagen Regent von Ägypten geworden und hat diese Lebensmittelkarten da organisiert. Na, ganz so hat er es nicht gemacht, aber er hat das Land für eine Hungersnot vorbereitet und dann hat seine Familie von diesen Vorbereitungen profitieren können. Gott hatte es durch Josef möglich gemacht, dass die Großfamilie Jakobs eine Hungersnot überlebte. Und das war natürlich eine gute Sache. Allerdings wurden ihre Nachkommen, das Volk Israel, in Ägypten versklavt. Und das war nicht so gut. Doch so konnte Gott seine Macht zeigen, indem er das Volk Israel aus dieser Sklaverei befreite. Damit wendete sich die Geschichte also wieder zum Guten. Das meine ich, dass diese schnelle Einordnung in Gut und Böse nicht so einfach ist, denn die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Es geht noch öfter auf und ab, bis endlich im Neuen Testament Jesus Christus auf der Bildfläche erscheint. Und selbst dann wird nicht automatisch alles gut, denn nur eine Minderheit glaubt tatsächlich an Jesus als den Gesalbten Gottes. Und das ist dann auch die entscheidende Frage, welche sich beim Lesen der Bibel ergibt. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus dieser Bevollmächtigte ist, den Gott versprochen hat zu senden? Die Frage, ob wir an Jesus Christus glauben, ist eine Frage an jeden Einzelnen von uns. Wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus Christus, dann stellen dir die Texte der Bibel weitere Fragen. Denn innerhalb der Texte des Neuen Testamentes gibt es zwei Positionen, die auf den ersten Blick wie Gegensätze erscheinen. Die eine Position ist, der Glaube an Jesus Christus, es ist der Glaube an Jesus Christus, der rettet, nicht der Gehorsam gegenüber dem jüdischen Gesetz oder das Einhalten einer bestimmten äußeren Form. Also die eine Position, entscheidend ist der Glaube an Jesus Christus. Entscheidend ist nicht das Einhalten einer bestimmten äußeren Form. Hintergrund ist, dass mit dem Glauben an Jesus Christus viele Elemente der jüdischen Kultur nicht mehr entscheidend sind. Dazu gehören die Beschneidung oder auch das Einhalten von Speisevorschriften. Wir leben also in einer Spannung. Dem Glaubenden ist alles erlaubt, aber trotzdem ist nicht alles auch nützlich. 1. Korinther 10, 23 und 24. Der neue Maßstab ist also, den Vorteil möglichst vieler im Blick zu haben und nicht vorrangig an sich selbst zu denken. Die andere Position ist, echter Glaube an Jesus Christus führt zu sichtbaren Veränderungen im Leben des Einzelnen. So findet sich das Wort Glauben im Johannesevangelium fast 100 Mal, aber immer nur als Verb, also als Tunwort, als etwas, was getan wird, nicht als Gegenstand, den man sozusagen in seine Schubkarre packen kann und mitnimmt. Der Glaube ist etwas, was sich in Taten äußert. Und das ist eben diese andere Position. Wer an Jesus Christus glaubt, dessen grundsätzlichen Werte verändern sich. Glaube und Handeln müssen zusammenpassen. Also die äußere Form ändert sich und es kommt letztendlich auch darauf an, dass sich etwas ändert. Und das ist eben dieser Gegensatz. Die erste Position meint, das Einhalten einer bestimmten äußeren Form ist nicht wichtig. Und die zweite Position sagt, Moment mal, wenn sich außen nichts verändert, dann ist innen auch nichts drin. Und diese Spannung, meine ich eben, in dieser Spannung sind wir unterwegs. Diese beiden Positionen ergänzen sich und halten das Leben der Gemeinde in Bewegung. Die Bibel und damit auch der Glaube an Jesus Christus wird also nicht als starres Regelwerk verstanden. Christen sind Menschen, die mit Gott auf dem Weg sind. So, Christen sind Menschen, die mit Gott auf dem Weg sind. Und das findet sich vor allem in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen, dieser Ausdruck, auf dem Weg. Unser Gott wandert mit, so wie wir es schon in der Geschichte des Volkes Israel sehen. Dort begleitet Gott sein Volk in Gestalt einer Wolken- und Feuersäule. Und das erste Heiligtum war mobil. Es wurde an jedem Lagerort der Wanderung wieder aufgebaut. Ähnlich geht es uns, wenn wir in den Heiligen Schriften lesen und diese Texte studieren. Die Zeiten, in denen wir leben, die ändern sich. Und das stellt uns vor immer neue Fragen. Also wir sind praktisch in Bewegung und das hält unsere Beziehung zu Jesus Christus ebenfalls in Bewegung. Wir lernen immer neu von Jesus Christus, indem wir in der Bibel lesen. Damit die Bibel wirklich für uns als Regel und Richtschnur wirken kann, müssen wir sie lesen. Hierzu möchte ich euch heute ermutigen. Letztendlich ermutigt die Bibel selbst uns dazu, sie zu lesen und zu studieren. Die Geschichte der Juden in Beröa ist dafür ein gutes Beispiel. Sie hatten einen Maßstab, nämlich die Heilige Schrift. Ihr Glaube an Jesus Christus hatte damit gleich von vornherein eine tragfähige Grundlage. Und das ist es, was wir auch heute brauchen. Also lest die Bibel. Amen.